Wir haben eben gesungen, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet. Und deswegen lade ich euch von Herzen ein, dass wir uns ausrichten auf ihn und auf sein Wort. Wir haben eben schon gehört, auch in der Kindergeschichte, dass es nicht immer so leicht ist, mit Entscheidungen zu treffen. Was will Gott von mir? Wie soll es weitergehen? Und ich wünsche mir noch manchmal so, dass Gott mir noch einfach klar sagt, in so einem Traum, bam, die ist es, die Ruth hieße, glaube ich, ist es. Das wäre doch so einfach, wenn das so immer ist. Wir leben aber in einer Welt, die vollkommen unübersichtlich geworden ist. Meine Großeltern hatten am Anfang gar kein Fernsehen. Als dann Fernsehen rauskam, gab es in Deutschland ein Programm. Da war die Entscheidung, Fernsehen ja oder nein. Das war die einzige Entscheidung. Ihr heute habt im deutschsprachigen Raum gibt es 432 Privatsender. Ja, da ist die Entscheidung ein bisschen unübersichtlicher. Mein Vater, für ihn war klar bei seiner Ausbildung, ich komme aus einem kleinen Dorf, im Bauernhof groß geworden und bei uns im Dorf gibt es eine Mühle und einen Industriebetrieb. So, mache ich eine Lehre, da war die Entscheidung von meinem Vater Industriebetrieb. Das war's. In der Schweiz gibt es über 220 anerkannte eidgenössische Berufsabschlüsse. Und im deutschsprachigen Raum, für die Matura haben, haben wir 19.500 verschiedene Studiengänge. Unsere Welt ist ein bisschen unübersichtlicher. Der Marcel eben in der Kindergeschichte hat den Vorteil gehabt, er hat sich müssen nur zwischen fünf Frauen müssen entscheiden. Wenn ihr aber vorm Traualtar stehen wollt, sagt ihr nicht nur zu einer Frau ja, sondern ihr sagt zu, ich glaube irgendwie 4,5 Milliarden Frauen nein. Und wenn du es dir vorstellst, du musst, liebe Männer, ihr müsst zu 4,5 Millionen Frauen nein, 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 nein sagen, um dann einmal ja sagen zu können. Macht das die Entscheidung uns ein bisschen bewusst, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Und da wir in einer Welt leben, eben mit so einer großen Entscheidungsmöglichkeit, fällt uns das schwer, weil wir wissen, jede Entscheidung hat, das schneidet ein bisschen ab, das ist das Rätsel, um wach zu bleiben, Konsequenzen tragen zu lernen. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Alles, wo ich Ja sage, sage ich gleichzeitig Nein zu etwas anderem. Und meistens zu vielen, vielen anderen Entscheidungen und Möglichkeiten. Und was heißt das eigentlich so zu wissen? Vielleicht mich festlegen, wir haben es auch eben so gehabt, so mich festlegen, vielleicht bin ich beim Kaffee dabei und wäre bereit, bei dem Aliyah in dieser Woche mal was zu machen, aber wer weiß, was in dieser Woche eigentlich da alles sein wird. Ja, so tickt unsere Welt. Bei uns in der Gemeinde, wenn ich unsere Jugendlichen freitags nachmittags frage und kommst du abends in den Jugendkreis? Mal gucken, was sich noch so ergibt. Surprise, surprise, es ist Freitagabend, es ist Jugendkreis. Ja, es ist überraschend manchmal, wie schnell wieder eine Woche vergeht. Es fällt uns schwer und ich will euch mit hineinnehmen in den Text in der Heiligen Schrift und zu zeigen, Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen zu tragen, fällt nicht nur uns heute schwer, sondern immer auch in der Heiligen Schrift, auch zu Zeiten der Bibel, ist es was, wo uns schwer fällt. Konsequenzen zu tragen. Und ich will euch deswegen mit hineinnehmen, weil das das entscheidendste Merkmal ist für Menschen, denen Gott Verantwortung überträgt. Du kannst keine Verantwortung tragen, sei es in deiner Familie, als Ehemann für deine Familie, für ihr gemeinsam als Ehepaar, für eure Kinder, in der Gemeinde, in der Gemeindeleitung, auch nicht im Beruf, Personalverantwortung, oder zur Pflege von Angehörigen, du kannst keine Verantwortung für Menschen übernehmen, wenn du nicht fähig bist, Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen zu tragen. Es ist das wichtigste Merkmal für Leiter, für Menschen, denen Gott Verantwortung überträgt. Und deswegen ist es das, was ich mit euch hineinnehmen möchte. Und ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen und ich lade euch grundsätzlich ein, immer eine Bibel dabei zu haben, Gottesdienst und am besten noch einen kleinen Stift, weil in seiner eigenen Bibel fühlt man sich am besten zu Hause, hoffentlich, und hat dann dort die Möglichkeit, auch vielleicht mal noch einen Parallelvers oder einen Gedanke an die Seite zu schreiben, eure Bibel ist eure Bibel und ihr sollt darin leben. Deswegen lade ich euch herzlich ein, sie mit einzuschlagen. Und ich lese diesen Predigttext und zuerst den ersten Abschnitt aus dem zweiten Buch Samuel, 2. Samuel Kapitel 12. Und ich lese zunächst die Verse 1 bis 6. Genau. Für die, die Bibel vergessen haben, können noch mitlesen, aber die, die Bibel bei haben, guckt in eure. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, sogleich mit seinen Kindern. Es aß von seinen Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen, Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es ihm zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Soweit der gerechte Zorn. Nathan war ein Prophet. Er war nicht die rechte Hand des Königs. Das meint man vielleicht manchmal so, weil oft die Propheten im Austausch mit den Königen waren. Aber Gott hat bewusst, als das Königsamt entstanden ist, hat Gott bewusst die Propheten als Gegenüber, als geistliche Kontrollinstanz gesetzt, um auch die Könige ja zur Verantwortung ziehen zu können. Die Propheten waren zur Zeit der Könige so eine Mischung aus Papst und dem Bundesgericht in Lausanne. Geistliche Instanz und zugleich juristische Kontrolle, wenn was schief war. Sie waren die obersten Richter, die Propheten. Aber sie konnten natürlich, und so kann das Bundesgericht eben auch erst nicht durchführen, sondern sie kann es nur anordnen, die Strafen. Die Exekutive sind eben unsere Parlamente. Und so war es eben auch wie hier, dass es nicht, genau, dass eben auch ein Prophet einen Richterspruch sehen konnte, aber nicht durchsetzen konnte mit Gewalt. Nathan, das lesen wir eben hier, wurde direkt von Gott gesandt. Von Jahwe, Gott dem Vater. Und es handelt sich also hier auch um einen öffentlichen Auftrag. Einen öffentlichen Auftrag, wo Gott sagt: Hier, du sollst in meinem Namen zu ihm gehen. Und der Fall war klar, es war ein Rechtsfall. Und eben hier, Nathan sieht von einem Rechtsfall oder schildert es dem David. Und das war mit dem Ziel: König, sprich Recht. In deinem Land ist großes Unrecht getan worden. Und man braucht gar nicht drauf eingehen. Dieser Vergleich, wie es Nathan schildert, zeigt es nur, es war ein immenser Unterschied, was hier an Machtmissbrauch auch geschehen ist. Und so kommt er und schildert es das mit der Absicht: David, fäll ein Urteil. Du bist der König, sorg für Ordnung in deinem Reich, das Gott dir gegeben hat. Aber eine Besonderheit fällt auf in Vers 4, wo ich euch darauf hinweisen möchte. Nämlich, der Reiche nimmt dieses Schäfchen nicht für sich selbst. Das ist ein Unterschied. Er nimmt dieses Schäfchen von dem armen Mann für einen Gast. Und wenn ihr im Alten Testament immer wieder lest, auch im Neuen Testament, kommt es in ganz vielen Stellen immer wieder raus, wo wir merken, das Gastrecht ist für die Bibel was ganz Wichtiges. Menschen einzuladen, Gemeinschaft zu pflegen. Jemanden mit, jemand, der auf der Durchreise ist, der hat das Recht, versorgt zu werden. Und so war es, wenn ein Gast kommt, nicht einfach nur ihn zu grüßen, freundlich zuzunicken und gehen zu lassen, sondern jeder Gast hat das Recht auf eine gute Behandlung, auf eine gute Versorgung, auf ein Bett, wenn es Abend war, zum Übernachten. Wir merken das heute im Orient, auch in arabischen Ländern, dass es heute für diesen Gastrecht noch sehr, sehr viele halten geblieben ist. Auch in Südamerika ist es noch ganz stark dieses Miteinander, dieses Herzliche, Freundliche, was vielleicht uns hier im deutschsprachigen Raum, wo wir etwas distanzierter sind, weniger oder einfach schwerfällt. Und wenn dir so ein Gast kommt, war klar, ihm wird das Beste aufgetischt. Der beste Schweizer Käse. Gucken, der Weinkeller, was er zu bieten hat, die besten Flaschen werden rausgeholt. Wenn er über Nacht bleibt, nicht einfach nur so ein Zelt irgendwo abseits, sondern das beste Zelt, das größte, das war für den Gast. Und es war zugleich, wer sowas gemacht hat, hat natürlich auch nach außen gezeigt, ich halte die Gebote Gottes ein. Ich bin ein guter Bürger, ich sorge mich um Gäste, ich setze mich ein. Und so jemand, der was gemacht hat, hat damit natürlich auch öffentliche Anerkennung bekommen. Das ist mal einer, der legt sich im Zeug, der ist ein Gast und boah, der öffnet sogar diese Flasche Wein. Krass. Also es ist ein öffentliches Statement dabei. Und die Person konnte natürlich auch zeigen, ich bin wirklich ein guter Mensch. Das Gastrecht ist hier was ganz Entscheidendes. Vielleicht an dieser Stelle schon mal für dich, so mal zum Fragen, wann hast du das letzte Mal jemanden eingeladen? Wann hast du vielleicht das letzte Mal jemanden eingeladen, den du nicht unbedingt zu deinem engsten Freundeskreis zählst? Freunde und Familie einladen, schön und gut. Wann hast du aus der Gemeinde mal jemanden eingeladen, wo du kennst, ah ja, XY, ich sehe, seit Jahren sitzen sie in dieser Reihe. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so feste Sitzplätze gibt, wo quasi ein Name eingraviert ist. Aber habt ihr die Person mal eingeladen? Also die Aufgabe, geht doch mal nach dem Gottesdienst hin und sagt, hey, ich weiß deinen Namen vielleicht und ich sehe dich. Hast du nicht mal Lust, heute oder nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst zum Mittagessen mitzukommen? Mach es doch mal, Gastrecht zu üben. Ohne das Schaf des Nachbarn zu klauen. Davids Reaktion hier in Vers 5 ist absolut klar und scharf zugleich. Er wird sehr, sehr zornig. Er merkt, das kann doch nicht sein. Und die Wut und der Zorn kocht ihm hoch, als er das hört, was geschieht hier für ein großes Unrecht. Und er geht sofort das Urteil fällen. Das lesen wir eben hier. Dieser Mann ist des Todes, so wahr der Herr lebt. Der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Und dazu soll das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Die vierfache Erstattung entspricht genau dem biblischen Gebot. Es ist so die Frage, wie kommt David drauf? Vierfach, ja. Es ist, wir lesen es davon im 2. Mose 21, Vers 37. 2. Mose 21, 37 ist genau das, bei Eigentumsverbrechen muss vierfach erstattet werden. Das war das biblische Gesetz. Das ist auch so der Link im Neuen Testament, warum Zachäus in Lukas 19, Vers 8, warum Zachäus, als Jesus ihm begegnet und er zum Glauben kommt, warum er dann sagt, jedem, den ich betrogen habe, bringe ich den vierfachen, erstatte ich es vierfach. Wir lesen es im Neuen Testament vielleicht manchmal und denken, wow, Zachäus, ordentlich. Ja, aber es geht noch viel hinaus, wenn wir nur das erstatten. Er sagt, Zachäus sagt damit auch, ich stelle mich unter das Wort Gottes. Ich will die Gebote Gottes einhalten. Die vierfache Erstattung, das göttliche Gebot auf Eigentumsverbrechen. Die Todesstrafe, die hier David verhängt, geht allerdings weit darüber hinaus. Das Alte Testament kennt die Todesstrafe. Allerdings nicht bei Eigentumsdelikten, sondern nur bei Verbrechen gegen das Leben, bei Mord und bei Menschenraub, also bei Sklaverei. Nur auf Mord und Menschenraub gehört die Todesstrafe. Eine einzige Ausnahme gibt es und die steht in 5. Mose 22, 22. Das ist der Ehebruch. Das ist der Grund, wo die Frau, die gesteinigt werden soll, wo zu Jesus gebracht wird, wo Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfen die ersten Stein. Das ist der Anklagepunkt. Ehebruch ist Todesstrafe. Und auch Jesus hebt dort das Gebot nicht auf und sagt, ja, das stimmt. Die ist zu Recht des Todes schuldig. Und dann kommt dieser Einschritt, wer wir ohne Sünde werfen, ersten Stein. Das Gebot hebt er nicht auf. Er wirft sich nur zwischen das gerechte Gebot und die Durchführung des Urteils. Das ist der einzige Unterschied, wo die Todesstrafe ist. Wenn David also hier nun in Vers 5 und Vers 6 also so ein Zorn gerät, schießt er einerseits, zielt er voll auf die Erfüllung des Gebotes Gottes ab und andererseits maßlos darüber hinaus. Aber es zeigt der Charakter, der hier in David ist. Es ist ein ungeheuchelter Zorn. Es ist ein gerechter Zorn, der das Wort Gottes erfüllen möchte, wo er sagt, das kann doch nicht sein. Er will mit seinem Zorn das Gebot Gottes, das Wort Gottes hochhalten. Doch dann wendet sich das Blatt in den kommenden Versen und so lese ich nun die Verse 7 bis 12 vor. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israels und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das hinz dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihm aber hast du umgebracht durchs Schwert der Ammoniter. Nun soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet hast und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Haus und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, der bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan. Ich aber will dies vor ganz Israel und im Licht der Sonne tun. Es ist der gerechte Zorn, aber nicht Davids gerechter Zorn, sondern es ist Gottes gerechter Zorn, der sich nun wendet gegen David. Und hier zeigt auch schon, was das Prophetenamt beinhaltet. Prophetenamt bedeutet nämlich nicht, ja, quasi ich bin der schöne Prophet, der quasi immer Friede und Glück und ich bin der Prophet, der sagt, welche Frau du von diesen 4,5 Milliarden wählen darfst. Prophetenamt ist ein unglaublich gefährliches Amt. Dem mächtigsten Mann des Landes, dem König auf dem Kopf zu sagen, du bist der Mann, das ist höchst lebensgefährlich. Und mit diesen wenigen Worten, du bist der Mann, dreht Gott durch Nathan den Spieß um. Hier im Deutschen kommt es gar nicht so raus. Im Hebräischen ist dieses Du doppelt betont. Du David bist der Mann. Also im Hebräischen ist es so richtig ein krasser Einwurf. Du David bist dieser Mann, dieser Reiche. Und Nathan macht mit diesem Du deutlich, das war nur ein Gleichnis. Du David bist dieser Reiche aus diesem Gleichnis, der eigentliche Schuldige. Und nun spricht Nathan im Auftrag Gottes diese Prophetenformel: So spricht Gott, der Herr, der Gott Israels. Es ist also ein göttliches Urteil, der göttliche Zorn, der nun über David austritt. Und so sehr wie eben dieses Du betont war, du David, ist es hier im Hebräischen gleich wieder, dass Gott nun auch ein doppeltes Ich bringt. Ich habe dich zum König gesagt über Israel. Ich habe dich errettet aus der Hand Sauls. Ich habe dir das Herrenhaus gegeben. Gott sagt, ich hab alles dir gegeben. Du bist dieser Mann, der das verachtet hat. Auch hier zeigt es, wie leidenschaftlich auch Gott ist, auch in seinem Zorn. Gott wirft hier durch Nathan vor, wie überreich er ihn beschenkt hat. Er sagt, ich habe dir alles gegeben. Und wäre es noch zu wenig, hätte ich noch mehr gegeben, David. es macht die Dimension der Sünde von David deutlich. Wie in diesem Gleichnis der Reiche und der Arme, der eben nur das eine kleine Schäflein hat, das er hochzieht wie eine Tochter. Da wird die Dimension der Sünde aufgezeigt. In Vers 9 wird dann das kurz beschrieben, was eigentlich das ganze Kapitel zuvor, Kapitel 11, ganz ausführlich geschieht. Die Sünde Davids. Uriah, den Hethite, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihm aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Und vermutlich kennen die allermeisten von euch diese Geschichte, viele, die vielleicht im Kindergottesdienst waren oder Jungschar, dort liest man sie oft oder kriegt man sie erzählt, also wobei die Davids-Geschichte, David gegen Goliath, diese Geschichte vielleicht eher seltener, aber ab und zu kommt sie auch drin vor. David hat zunächst Ehebruch begangen. Er hat Bathseba beim Baden zugesehen, nachdem er seine ganzen Truppen in den Krieg schickt, er aber keine Lust hatte auf Krieg, aber schon Krieg gewinnen wollte, aber halt nicht kämpfen wollte, hat er da Bathseba im Baden gesehen und dann sagt er, okay, die Frau, der würde ich gern schlafen, lässt sie zu sich bringen, schläft mit ihr, will das wieder vertuschen, schickt sie wieder zurück, aber Mist, dann wird sie halt schwanger. Und dann das Nächste, er will das heimlich, er will seinen Plan, er will es vertuschen und lässt da Uriah, ihren Mann, von der Front abziehen, erzähl mal ein bisschen, wie läuft so im Krieg und dann dachte er, okay, abends geht Uriah mal raus. Ich meine, er hat jetzt mal die Möglichkeit, wenigstens mal Nacht nach Hause zu gehen zu seiner Frau. Aber auch das zeigt das Herz des Uriah, der wirklich Gottes Geboten treu war, weil im Krieg durfte kein Mann bei seiner Frau bleiben. Und deswegen bleibt er bei der Tempelwache, bei dem Palastwache und geht nicht zu seiner Frau. Und das ist natürlich Miss Davids Plan, macht ihn betrunken, ganz viel Alkohol, aber trotzdem geht Uriah nicht heim. Und dann lässt er Uriah in einer versiegelten Schriftrolle sein eigenes Todesurteil tragen. Wo er reinschreibt, bei der nächsten Schlacht, Uriah an die Stelle, wo die stärksten Gegner sind. Und wenn die einen Ausfall machen, sollen sich alle anderen so einen Schritt zurückgehen, dass so Uriah vorne allein stehen bleibt, dass die Ammoniter ihn umbringen. Ein Todesurteil, was Uriah selbst tragen musste. Alles, um seine Sünde zu verharmlichen. Eine Sünde und sie hat viele, viele Konsequenzen. Nach außen versucht David, es zu vertuschen und schön dazustehen. So wie dieser Reiche, der den Gast bewirtet und das toll darstellt. Hier, ich kümmere mich um den Gast. Und vielleicht hat auch dann auch im Nachhinein, wie dann bekannt wurde, oh, Uriah ist in der Schlacht gefallen und Bathseba, seine Frau, diese arme junge Witwe, ist noch schwanger jetzt und ach, was für ein guter König, der diese Frau jetzt zu sich noch nimmt, der sie im Palast aufnimmt. Wir haben auch einen tollen König, der sich um die Einzelnen sorgt. Ach, so heimlich und perfide geht Davids Plan auf. Bis kommt, du bist der Mann. Es zeigt die horizontale Ebene der Sünde. Aber jede Sünde ist nicht nur zwischen Menschen, hat eben auch eine vertikale Zeit, eine Beziehung zwischen Gott und uns. Und hier steht es in Vers 9, wo steht, David, du hast das Wort des Herrn verachtet. Das Wort des Herrn hast du verachtet. Das ist die vertikale Dimension der Sünde. Und sogar noch stärker im folgenden Vers, und Vers 10, du hast mich verachtet. Wer Gottes Wort verachtet, verachtet Gott selbst. Und das ist das eigentliche, die Dimension dahinter, die vertikale Dimension, die Verachtung Gottes. Auch hier für uns, wie gehe ich eigentlich mit Gottes Wort um? Die ermutigenden, schönen Verse, wo ich merke, dass Gott mich liebt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. So ein Vers, ja. Psalm 139, Vers 14, in unserer Mädels-Teen-Kreis ist es so ein Vers, wo man quasi jede Woche mit ihnen durchgehen könnte und das wäre toll für sie. Wunderbar sind deine Werke. Aber was ist mit diesen Versen in diesem Buch, wo ich merke, wo Gott einen Anspruch auf mich hat und von mir auch fordert, ein Verhalten, wo er merkt, hey, wie gehe ich damit um? Wer Gottes Wort verachtet, verachtet ihn selbst. Wie ist dein Umgang mit dem Buch? Steht, wir haben es eben auch in der Kindergeschichte gehört, steht die Bibel bei uns im Schaft drin, schön sauber im Regal verstaut? Und lasse ich mich herausfordern? Gehe ich zur Bibelwerkstatt, tauche wirklich ein in den Epheserbrief mit Tobi und lese auch solche harten Kapitel wie Kapitel 2, Epheser 2, Kinder des Zorns von Natur aus? Ihr habt eine gute Predigtreihe vor euch, also eine herausfordernde. Es ist wirklich gut und wichtig und heilsam, Gottes Wort ernst zu nehmen. Und Vers 12 und 13, ups, 12, oh, bin ich weiter vorgekommen, ja. Genau, in Vers 12, die Technik wollte schon ein bisschen vorspringen, oder? Okay. Du hast es heimlich getan, ich aber will dies vor ganz Israel tun, im Licht der Sonne. Gott möchte nicht, dass wir im Heimlichen, im Verborgenen agieren. So sind wir Menschen, dass wir wie David oft die Strippen ziehen hinterher. Und wie schnell kann ich quasi im Gespräch miteinander so einen, hoch, hey, hast du auch schon gesehen, was die Gemeinde da wieder plant oder was wir da und da vorhaben. Und so kann man ganz still und heimlich aus den verborgenen Strippen ziehen. Hast du gesehen, unser Nachbar, was er jetzt schon wieder angestellt hat? Gott ist ein Gott, der sieht, was im Verborgenen geschieht. Und was im Verborgenen ist, will und wird er ans Licht bringen. Weil Gott nicht will, dass wir heimlich agieren. Er sagt, er ist ein Gott des Lichts und will es öffentlich tun. Keine heimlichen Absprachen. Mit schweren Konsequenzen. Der gerechte Zorn trifft David mit schweren Konsequenzen. Das erste öffentliche ist eben, dass Nathan bereits öffentlich kommt und sagt, du bist der Mann. Im Palast, das war nicht beim Spaziergang Gespräch, sondern es war offen und ehrlich im Tempel. David, du bist der Mann. Das ist das Erste, was hier öffentlich geschieht. Und die Konsequenz, sagt dann Vers 10, nun soll von deinem Hause das Schwert nimmer mehr lassen. Und wer die Geschichte Davids weiter kennt, und ich lade euch ein, sie die Woche nochmal zu lesen, die Kapitel danach, es ist wirklich heftig. Die Söhne Davids bringen sich gegenseitig um. Absalom will seinen eigenen Vater umbringen. So viel Leid, was in der Geschichte anschließend geschieht. Nach seinem Sohn Salomo zerbricht das Königreich ins Nordreich Israel und ins Südreich Juda. Und bis heute ist die Geschichte Israels eine Geschichte, die geprägt ist von viel Leid, von Schwert und Blut. Das Schwert wird nimmermehr lassen von deinem Hause. Eine unglaubliche Konsequenz. Aber es steht auch noch das direkte Todesurteil im Raum. David hat dieses Urteil bereits gefällt. So wahr der Herr lebt, ein göttliches Urteil, dieser Mann ist ein Kind des Todes. Okay, jetzt, wenn Gott, also so ein Urteil fällen über andere ist okay, aber wenn es mich plötzlich trifft, ja, Todesurteil, vielleicht soll man nur mal drüber nachdenken. Die folgenden Verse 13 bis 15, die letzten. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch die Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Es klingt hier so ein bisschen emotionslos. So ein bisschen, ja, ja. Gott, du weißt ja, ich bin halt nicht perfekt. Ich mache halt auch manchmal Fehler. Das ist nicht, was Gott von uns will. Die Langfassung haben wir eben in der Schriftlesung gehört, Psalm 51. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor dir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Psalm 51 ist die Langfassung. Das hört sich schon viel, viel mehr nach echtem Schuldbekenntnis an, nach Buße, nach Reue. Gott möchte kein leeres Sündenbekenntnis von dir. sagen, ja Gott, mach halt auch manchmal einen Fehler. Gott möchte echte Umkehr, echte Reue, echte Buße. Ein Gott, ein Herz, was zu Gott fliegt und sagt, ey, ich habe wirklich eine Menge Dreck am Stecken. Genau das macht David. Er flieht, jetzt wo es öffentlich geworden ist, wo es ihm bewusst geworden ist, viel zu spät, keine Frage, aber er flieht zu Gott. Nicht vor Gott und nicht vor Gott und den Menschen, was er vorher machen wollte, das im Heimlich tun. Das war ein Fliehen vor Gott und den Menschen, aber Gott sieht, was im Verborgenen geschieht. Und er geht nun hin und flieht zu Gott. Ich habe gesündigt und übel vor dir getan. Eine echte Buße. Das ist das, was Gott möchte. Für uns persönlich, dass wir das abends beten, dass wir es tagsüber beten. Das ist besonders, wenn wir das heilige Abendmahl feiern, beten. Gott ein öffentliches Bekenntnis hinlegen. Ja, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Weil wo wir das öffentlich bekennen vor Gott und den Menschen, es gibt auch bei evangelischen Christen sowas wie Beichte. Ihr könnt zur Gemeindeleitung, zu eurem Pastor gehen und sagen, hey, ich will wirklich Schuld bekennen. Und es ist wirklich für mein Aussprechen, Beichten. Und dort Gott die Schuld bekennen, weil auch in 1. Johannes 1, Vers 9, wo es Gott das sagt, wenn wir das tun, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dort, wo wir bereit sind, zu unserer Sünde auch zu stehen und die Konsequenzen unseres Handels zu tragen, dort geschieht Vergebung. Dort geschieht Absolution, der Vergebungszuspruch. Und deswegen kann es auch unglaublich heilsam sein und ist wichtig, auch vor Menschen zu bekennen. So am Pastor hinzugehen und sagen, ich würde gerne beichten, sagen, ich habe Schwere gesündigt und das mit ihm gemeinsam vor Gott zu bringen und dann auch von Tobi zusprechen zu lassen, dir sind deine Sünden vergeben, so wie es hier Nathan macht. Wo ich das bekenne, diese Schuld, diese Vergebung zugesprochen zu bekommen, so hat auch der Herr die Sünde von dir genommen. Das ist Absolution, der Vergebungszuspruch. Und wie heilsam kann es und ist es, wenn ich um meine Schuld weiß und wirkliche Vergebung zugesprochen bekomme. Das ist wirklich heilsam zu merken, was da geschieht. Aber Uriah kann nicht wieder lebendig gemacht werden. Unsere Handeln und auch unsere Sünde hat auch bleibende Konsequenzen. Konsequenzen tragen lernen. Uriah kann nicht wieder lebendig werden. Alles unser Handeln hat Konsequenzen. Und die bleibende Konsequenz an dieser Stelle ist ziemlich heftig. So wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben, kommt dazu. Wenn man das erstmal liest, ist also die Frage, hä, wie kann Gott das tun? Nathan doch gerade gesagt hat, der Herr hat dir die Sünde vergeben. Und dann im Atemzug später sagt er, das Kind wird sterben. Was ist das für ein Gott? Wie kann das sein? Es zeigt uns ein ganz wesentliches Element, was wir erst im Neuen Testament richtig verstehen. Was hier geschieht, ist das Beizubringen, was Vergebung ist. Gott kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber, hast gesündigt, komm, ich drück mein Auge zu. Ist okay. Weil wenn Gott das machen würde, wäre Gott nicht Gott. Er würde sich selbst, seinen Ordnungen, würde er widersprechen. Dann wärst du, ja, das sind mal Richtlinien, ist ganz gut, wenn ihr euch dran haltet und wenn nicht, Schwamm drüber. Das wäre kein vertrauenswürdiger Gott. Weil was wäre mit so einem Gott, der uns sagt, ja, hey, du bist mein Kind. Aber was garantiert mir, wenn Gott mit meiner Sünde so umgeht, dass Gott nicht auch sagt, ja, komm, auch da mal Schwamm drüber mit Kind Gottes. Dieser Gott wäre nicht vertrauenswürdig. Er wäre nicht heilig, nicht gerecht. Gott würde sich selbst widersprechen. Und das geht nicht. Deswegen kann Gott über die Sünde nicht einfach hinweggehen. Und wir lernen erst das Neue Testament, was hier wirklich geschieht. Das Kreuz von Golgatha ist das, was uns zeigt, welche Konsequenz Sünde hat. Dass über der Sünde das tatsächliche Todesurteil steht. Das Todesurteil, was David ausgesprochen hat, spricht im Neuen Testament auch nochmal Paulus aus in Römer 6, Vers 23, wenn er sagt, der Sünde sollt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Er sagt, für die Sünde steht der Tod drauf. Wenn du nur ein einziges Mal gesündigt hast, steht der Tod drauf. Das gerechte Todesurteil Davids trifft dich. Das gerechte Urteil. Und nun erfahren wir hier aus dem Neuen Testament, dieses Kind von David und Bathseba ist ein Abbild dessen, was Christus für uns getan hat. Es ist ein Christus-Typus, ein versteckter und zugleich ganz klarer Hinweis auf Christus, was Christus tut und wie Gott mit uns Menschen umgeht. Wie Gottes Wirken geschieht. Nämlich, dass er Schuld und Versagen nicht einfach drüber weggeht, sondern Vergebung geschieht dadurch, dass Gott unsere Sünde nimmt und auf einen Stellvertreter legt. Das lernt David hier. Es ist Christus, der stellvertretend für uns starb. Und wir haben das eben in diesem Lied auch gesungen von Keith Getty, dass am Kreuz Christus die Sünde, der Zorn Gottes für die Sünde ertragen hat. Genau das ist, was am Kreuz geschieht. Der Zorn, der gerechte Zorn Gottes trägt Christus an unserer Stadt. Es ist stellvertretendes Urteil, was über uns gesprochen werden müsste. Das erduldet Christus am Kreuz. Vergebung ist also nicht Schwamm drüber, sondern Vergebung ist, ich lege die Konsequenz deines Handelns auf ihn, auf Christus. Das ist Vergebung. David begreift das hier, dass wir Jesaja 53 eben auch das merken, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Prinzip der Stellvertretung. David begreift das, dass dort, wo seine Sünde ans Licht kommt, er es nicht verheimlichen kann und darf. Und bis heute braucht es Menschen, die uns in Frage stellen dürfen. Es braucht Menschen, vor denen wir Rechenschaft ablegen müssen und die unser Leben auch sprechen dürfen. Jeder von uns braucht einen Nathan. In der Gemeinde ist es genau so geordnet, dass eigentlich für die Gemeindemitglieder, die Gemeindeleitung und der Pastor euer Nathan sein dürfen. Für den Pastor ist es die Gemeindeleitung und so ist, gegenseitig Rechenschaft zu geben und auch eine Verantwortung einzufordern. Unser Handeln hat Konsequenzen, das merken wir hier bei David, dass es unglaublich schwere Konsequenzen gibt. Und das Entscheidende ist, die Konsequenzen tragen zu lernen. Einerseits auch zur Entscheidung zu stehen und zu wissen, die schwerste Konsequenz unseres Handelns zu dem Mann vom Kreuz zu bringen, der sie dort trägt. Wir haben Konsequenzen auch in dieser Welt, die es zu tragen gilt. Aber die schwerste und größte Konsequenz, den ewigen Tod, trägt der Mann vom Kreuz. Er hat die entscheidende Konsequenz getragen. Auch wenn es viele Konsequenzen gibt, die wir auch zu tragen haben. Aber zu merken, wenn ich zu ihm fliehe und er das trägt, hilft er mir auch, alles andere zu tragen, wenn ich zu ihm komme und wenn ich es bei ihm ablege. Vergebung zu finden, echte Freiheit, echte Vergebung durch den Stellvertreter, auch wenn manche Konsequenzen ziemlich hart sind. Von David können wir hier lernen, was es heißt, zu diesem Jesus zu fliehen. Und Martin Luther sagt, wir sollen uns nicht am Handeln der Väter in Vorbild nehmen, sondern ihrem Glauben. Und David ist deswegen ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er immer wieder zu Gott fliegt, seine Sünde bekennt und sagt, vergib mir und reinige mich. Das sondern von ihm lernen. Der, der für uns stellvertretend die Konsequenzen getragen hat. Amen.